Guten Morgen. Die Allianz-Gebetswoche ist eine wunderbare Möglichkeit, über die eigene Gemeinde aus mit Geschwistern aus anderen Gemeinden etwas gemeinsam zu tun. Gemeinsam zu beten, Gottesdienst feiern, Austausch haben, aber auch Gemeinschaft haben. Und so freue ich mich, dass ich durch den Predigertausch heute bei euch sein darf und euch das Wort bringen darf, und ich möchte mich kurz vorstellen. Ich komme aus der Mennonitengemeinde in der Hetzendorfer Straße, bin dort ein Mitleiter und bin aufgewachsen in Kärnten, genau in derselben Gemeinde wie die Silke Rettinger in Feld am See. Privat bin ich verheiratet seit vielen Jahren mit Uschi, die da drin sitzt. Wir haben 2 erwachsene Kinder und sind sehr reich gesegnet, weil wir alle 4 und auch der Schwiegersohn mit Herrn gehen können. Und auch zu der Baptistengemeinde habe ich ein nahe Verhältnis, weil 3 unserer Familienmitglieder sind in der Bojatigassen in einem mennonitischen, in einem baptistischen Taufbecken getauft worden. Einschließlich mir. Das war 2003. Habt ihr das Neujahrskonzert gehört? Also ich habe mir es angehört. Und ist euch aufgefallen, der wunderbare Klang? Und da war nur eine einzige Piccolo-Flöte dabei. Weiß nicht, ob euch der hier aufgefallen ist. Ein Hörapparat hat er gehabt, ein bisschen weniger Haar. Recht nervös war er. Und jetzt habe ich mir gedacht, was wäre, wenn dieser eine wichtige Mann jetzt ins Publikum seiner sitzt und zuhört. Und nach einer gewissen Zeit drauf kommt, ja, eigentlich klingt das Orchester ja gar nicht so schön. Und wenn sich das nicht bessert, dann muss ich in ein anderes Orchester gehen und mich dort ins Publikum setzen. Ist da ein bisschen komisch gedacht, oder? Der Klang von einem Orchester ist nur dann wunderbar, wenn alle Instrumente mitspielen. Und mir ist da auch sofort der Vergleich mit der Gemeinde gekommen. Die Gemeinde Jesu, die braucht auch alle Instrumente. Auch die aus dem Zuschauerraum. So hat sich der Gründer der Gemeinde das eben ausgedacht. Miteinander. Das stärkt die Gemeinde. Und auch in der Allianz-Gebetswoche, die wir jetzt haben, da dürfen wir uns miteinander an etwas erinnern, was in der Gemeinde wahrscheinlich ohnehin fester Bestandteil des Gemeindelebens ist. Gemeinsam beten und gemeinsam dienen. Das ist das Gesamtthema von der Allianz-Gebetswoche. Und jeden Tag wollen wir uns das in den Gemeinden aus einem anderen Blickwinkel anschauen. Weil wir als Ortsgemeinden, ihr hier und mir in der Hetzendorfer Straße, wir sind ja sozusagen Zweigstellen von der Gemeinde Jesu. Wir haben allerdings einen gemeinsamen großen Auftrag zu erfüllen. Nämlich eine lebendige Beziehung zu Jesus zu leben und in einer engen Beziehung miteinander zu leben. Gemeinsam beten und dienen halt. Und wir wollen zu dem Thema heute hinterfragen, welchen Anspruch Jesus zu dem Thema hat. Gemeinsam beten und dienen. Und da möchte ich meinen Predigtext erweitern mit gemeinsam und beten und dienen, weil Jesus es will, Fragezeichen. Oder gemeinsam beten und dienen, weil Jesus es will, Rufzeichen. Aber bevor wir uns jetzt den Predigtext näher anschauen, möchte ich noch ein paar allgemeine Gedanken zu beten und dienen weitergeben. Was mit gemeinsam beten gedacht ist, das ist wahrscheinlich jedem klar. Beten kann man natürlich allein auch. Sogar im stillen Kämmerlein, wie Jesus das in der Bergpredigt gesagt hat. Und unsere Gebete beantwortet Gott auch. Wenn sie ehrlich gemeint sind und wenn der Inhalt in Gottes Sinn ist. Man könnte jetzt ja sagen, wenn Jesus den Inhalt unserer Gebete unterschreiben kann. Und manche bestätigen das in ihren Gebeten besonders und beenden das Gebet deshalb mit den Worten im Namen Jesu. Das ist eine gute Gewohnheit, wenn sie ehrlich gemeint ist und wenn sie nicht zur Routine wird. Weil der Name Jesu, der steht ja für die Person Jesu in dem Fall. Und der Beter drückt damit aus, dass sein Gebet mit dem übereinstimmt, was er von Jesus gelernt hat. Das alles gilt natürlich für gemeinsame Gebete genauso. Aber gemeinsames Gebet hat für mich noch eine weitere Qualität. Weil da kommt man nämlich vorher miteinander überein, was man im Gebet von Herrn hinlegen will. Und da drehen sich die Gebete dann nicht mehr hauptsächlich um uns allein, sondern auch um den Plan Gottes, um sein Handeln mit uns. Da geht es dann auch um Erweckung in der Gemeinde, um Gemeindebau. Da geht es um Gaben. Da geht es um unsere Regierung. Da geht es um das Volk Israel und um vieles mehr. Und dafür gemeinsam zu beten, ist allemal in Einklang mit der Schrift. Das Spektrum wird im gemeinsamen Gebet sozusagen weiter, aber auch der Segen, der sich für uns dadurch ausbreitet. Und deshalb ist gemeinsames Gebet für mich die Königsdisziplin des Betens, weil sie Gott im Besonderen ehrt und weil wir dabei lernen dürfen, alles von seinem Willen abhängig zu machen. Und gemeinsam dienen, das bedeutet für mich zweierlei. Zum einen dem anderen dienen. Und das ist ja leicht verständlich, weil man kann sich ja selber schwer dienen. Und zum anderen Gott dienen in der Gemeinschaft mit den anderen. Und beides hat besondere Auswirkungen auf das Wohl der Gemeinde und auch auf die Ortsgemeinde. Gemeinsam beten steht für mich also nicht allein, sondern ist ein Teil unseres gemeinsamen Dienens. Dienen, weil Jesus es will, Rufzeichen, Fragezeichen. Und darüber möchten wir jetzt weiter nachdenken. Und bevor ich den Predigtext mit euch lese, möchte ich noch gemeinsam beten mit euch. Herr Jesus, ich möchte von Herzen danken, dass du auf mich zurückgreifst, dass ich heute über den Text predigen darf. Ich möchte für die wunderbare Zeit der Vorbereitung danken, für alles das, was ich in der Vorbereitung habe lernen dürfen. Und ich bete für alle Zuhörer, dass du sie segnest, dass sie sie öffnen und dass sie alles prüfen, was sie jetzt hören und dass sie alles das, was sie von dir erkennen, in ihr Herz aufnehmen. Amen. Der Predigtext, der von der Allianzgebetswoche vorgeschlagen ist, steht im Philipperbrief, Kapitel 2. Ich lese ab den Vers 1 bis 5. Philipperbrief, Kapitel 2, Vers 1 bis 5. Wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig einer Sinne seid, nicht aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achte als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das des anderen. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Wenn man den gesamten Philipperbrief liest, da hat man ein Gefühl, das ist ein Brief der Freude. Weil in den Philipperbrief kommt die Freude 12 Mal in verschiedenen Wörtern vor. An unserem Text ist euch sicher aufgefallen, heißt, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung habt und so weiter. Und heute wird man vielleicht zu dem Text sagen, macht's mir Freude komplett, indem er Folgendes tut. Und dann zählt Paulus auf, was er sich darunter ihm vorstellt. Ich möchte erinnern, wie Paulus den Brief geschrieben hat. Da war er gerade im Gefängnis. Die Gemeinde in Philippi hat ihn immer wieder unterstützt, auch finanziell. Und das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum Paulus in dem Brief Freude ausdrückt. Aber ich glaube, noch mehr freut er sich über den Einsatz der Philipper für das Evangelium und über das geistliche Wachstum der Gemeinde in Philippi. Also ist Philippi eine Gemeinde, über die man sich wirklich freuen kann. Vermutlich so wie über die Molatgassen. Und obwohl der Philipperbrief bis auf eine Ermahnung am Schluss, allerdings eine wesentliche, da ermahnt Paulus, dass sich Evodia und Syntyche als Schwestern im Herrn vertragen sollen. Und er ermahnt beide. Zweimal kommt das Wort ermahnen vor. Aber bis auf die Ermahnung am Schluss ist es ein sehr positiver Brief, sehr ermutigend. Und trotzdem ist Paulus anscheinend wichtig, dass er in unserem Predigtext von der Gemeinde etwas einfordert. Schauen wir uns an einmal den Vers 1. In Vers 1 schreibt er der Gemeinde: Wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendein Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen. Auf den ersten Blick klingt das ja tatsächlich so, als ob Paulus daran zweifeln tät, dass die Vorzüge, die er da beschreibt, bei den Philippern gelebt werden. Aber weil der zweite Vers mit so anfängt, so erfüllt meine Freude, verstehe den ersten Vers nicht als Zweifel, sondern als Argument für den zweiten Vers. Und darum könnte man vielleicht den ersten Vers sinngemäß so sagen, weil ihr euch schon bisher gegenseitig in Christus ermutigt und weil ihr euch bisher tröstet gegenseitig und so weiter, so macht's mir Freude vollkommen und setzt's noch eins drauf. Aber bevor wir uns jetzt anschauen, was die Gemeinde da jetzt noch draufsetzen sollen, wollen wir uns den ersten Vers einmal anschauen, was in der Gemeinde schon vorhanden war, was Paulus so lobt. Da steht zum Beispiel: Ermutigung in Christus. Für mich bedeutet das zum Beispiel ermutigen den anderen durch mein eigenes Vorbild, aber durch meinen Zuspruch dem anderen gegenüber an Jesus festzuhalten, weil das Ziel noch vor uns liegt. Aber uns manchmal schwer ist im Leben. Und das kennt jeder. Dann kommt vor, liebevoller Trost. Also für mich bedeutet das zum Beispiel, das Leid gemeinsam tragen. Nicht durch ein schnell paar hingeworfene fromme Bibelsprüche, das hilft in so einer Situation oft niemand, sondern durch praktische Hilfe. Anpacken, hingehen, mittun, jemand freispülen, jemand helfen. Dann kommt vor, Gemeinschaft durch den Heiligen Geist. Das heißt für mich unter anderem füreinander beten, der eine für den anderen. Oder miteinander beten, wenn es uns nicht gut geht. Und zwar, weil wir durch Jesus einen gemeinsamen Vater haben, vor dem wir alles hinbringen dürfen, was uns einfach gut tut oder was uns momentan sehr belastet. Dann schreibt Paulus noch, dass Mitleid und Erbarmen in der Gemeinde ist. Das ist meines Erachtens die rechte Herzenshaltung, was dem anderen nicht so gut geht. Alle die Gründe, die Paulus da anführt, sind für jede Gemeinde wirklich erstrebenswert. Und ich bin überzeugt, dass sich so wie Paulus heute bestimmt jeder Gemeindeleiter und vor allem unser Herr Jesus über so eine Gemeinde freut. Einer, der sich sicher nicht darüber freut, das ist Satan. Weil die Harmonie in der Gemeinde durchkreuzt seine Pläne total. Er will nicht, dass wir harmonisch vor Gott beten. Er will uns beständig vor Gott anklagen. Und er will uns so weit wie möglich von Gott wegbringen. Hat Satan in einer so einer vorbildlichen Gemeinde wie in Philippi überhaupt eine Chance? Ich glaube schon. weil seine Taktik ist sehr einfallsreich. Er war es wie die Geschwister damals und er war es, wie die Geschwister heute gegeneinander aufbringen kann. Und vielleicht kann ich euch mit ein paar Beispielen jetzt sagen, was ich damit meine. Ich bin besser geeignet zum Predigen wie du. Ich bin der bessere Diakon. Aber mir hat ja keiner gefragt. Na, ich kann das aber schon besser. Und ich hätte das bestimmt ganz anders gemacht. Viel besser. Ich weiß das auf jeden Fall besser. Und ich habe es ja gleich gesagt, dass das passieren wird. Aber ihr seid ja immer so super gescheit. Ich will zuerst bedient werden, bevor ich dem anderen diene. Der oder die soll sich gefälligst einmal bei mir entschuldigen. Und bis dorthin ist der oder die Luft für mich. Kennst du das? Die Listen lässt sich leider beliebig fortsetzen. Meine Lieben, da sind keine guten Eigenschaften in der Gemeinde Christi. Ich, und zuerst ich und nur ich. Das kann Gott nicht ehren, ganz im Gegenteil. Das kann nur den Heiligen Geist betrüben. Das kann für den Einzelnen, aber auch für die ganze Ortsgemeinde Konsequenzen haben. Zum Beispiel kann Gott seinen Segen und damit aus der Gemeinde und sich aus der Gemeinde zurückziehen. Und die Folgen, die können dramatisch sein. Die können oft bis zu einer Gemeindespaltung führen. Paulus weiß vermutlich um die Gefahr, dass es so eine vorbildliche Gemeinde wie Philippi auch für solche Giftpfeile Satans nicht unangreifbar ist. Und wahrscheinlich gibt es auch bei uns Gemeinden, die in einer solchen Gefahr stehen. Der Gedanke ist jetzt im Text nicht dezidiert angeführt, aber ich vermute, dass das einer der Gründe war, warum Paulus die Gemeinde in Philippi bittet, im Umgang miteinander noch vollkommener zu werden. So schreibt dann Vers 2, und wir lesen jetzt in Vers 2 weiter, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, dass ihr einmütig eines Sinnes seid. Vielleicht denkst du jetzt, selbe Gesinnung, selbe Liebe, selbe Ziele, das klingt doch irgendwie nach christlichen Einheitsbrei, oder? Klingt aber nur so. Weil Gleichheit und Einheit ist für mich nicht dasselbe. Meine Meinung dazu, das Wort Gottes fordert uns dazu auf, in grundlegenden Wahrheiten des Christentums übereinzustimmen. Dass Gott in Jesus Mensch geworden ist, dass Christus am Kreuz gestorben ist, dass er auferstanden ist, dass er in den Himmel aufgefahren ist, dass er wiederkommen wird, das Evangelium, Rettung aus Gnade ohne Werke, über das kann man nicht diskutieren. Das sind Glaubensgrundsätze, die unser Christentum ausmachen. Aber es gibt auch andere Dinge, die in der Bibel stehen. Die sind vielleicht wichtig, weil sie in der Bibel stehen, aber im Umgang miteinander müssen wir nicht immer dieselbe Meinung sein. Da können wir ruhig einmal einen Konsens zustimmen, ohne dieselbe Meinung wie der Bruder oder wie die Schwester zu sein. Zum Beispiel, welche Rolle hat die Frau in der Gemeinde? Das ist so ein Thema. Paulus in seinem Brief meint, dieselbe Gesinnung und dieselbe Lieben haben, aber wahrscheinlich was anderes. Wohl die Gesinnung und Liebe zu haben, wie sie Christus uns vorgelebt hat. Und die Gesinnung und die Liebe, die sind in jedem Fall noch einmal wert, weil sie den Charakter Gottes widerspiegelt. Das, was uns Jesus vorgelebt hat, das spiegelt den Charakter Gottes. Und mit Einmündigkeit meint Paulus vermutlich, auf ein gemeinsames Ziel hinzuleben. Das Ziel, ihr wisst es alle, ist die ewige Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus. Und meine Lieben, dafür lohnt sich jeder Aufwand. Vielleicht meint der eine oder andere jetzt, dass Paulus harmoniebedürftig war und nichts gewusst hat von unserem heutigen Lebenskampf, da hier in Wien, in der Molatgasse, in der Hetzendorfer Straße. Ich glaube, Paulus sagt das nicht von sich aus, sondern er sagt das, weil er weiß, dass Jesus diese Dinge sehr wichtig sind. Und das bestätigt Jesus auch im Johannesbrief, Entschuldigung, im Johannesevangelium, Kapitel 13, Vers 34, Vers 35 möchte ich vorlesen, wo Jesus selber sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Und daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und Jesus sagt in den Versen, warum ihm das wichtig ist. Damit unsere Umwelt erkennt, dass Jesus unser Herr ist. Damit unsere Umwelt neugierig wird auf Jesus. Meine Lieben, oft sind wir durch unser Vorleben die einzige Bibel, die unsere Mitmenschen heute noch zu lesen kriegen. Und in der Gemeinde ist unser Vorbild manchmal so wichtig, weil es lauter redet, wie es manche predigt. Und kannst du dir vorstellen, wie neugierig unsere ungläubigen Mitmenschen auf uns werden, was uns beobachten, wo wir egoistisch miteinander sind, wo wir streiten miteinander. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass die neugierig werden auf uns. Und deshalb mahnt Paulus, die Liebe und die Gesinnung von Jesus anzunehmen und auf ein gemeinsames Ziel hinzuleben. Kann dein Anspruch überhaupt ein Mensch je erreichen? Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Aber für Paulus ist das gar keine Frage. Er legt die Latten für unser Zusammenleben sogar noch höher und schreibt, wenn es nachschaut, in Vers 3, ich lese euch den Vers 3, den ersten Teil vor, er schreibt sogar noch, tut nichts aus Eigennutz oder eitler Rumsucht. Eigennutz und eitle Rumsucht, da geht es wieder um mich und um meine Interessen. Und damit ist Distanz und Streiterei unter den Geschwistern vorprogrammiert, meine Lieben. Eigennutz und Rumsucht, das hat vielleicht im Wirtschaftsleben oder in der Politik oder sonst wo an gewissen Stellen Wert. Aber in der Gemeinde Jesu können die Eigenschaften fatale Auswirkungen haben. Weil Gemeinde Jesu ist kein Selbstverwirklichungsunternehmen. Gemeinde Jesu ist wie ein Körper. Und von dem Körper, der Kopf, ist Jesus und der ist im Himmel. Und wir sind verbunden mit dem Himmel durch Jesus. Und die Leute sehen, was im Himmel uns angeschafft wird, weil wir es da auf der Erde tun sollen. Und jedes einzelne Gemeindemitglied, so wie wir da sind, ist ein Teil von dem Körper, wo Jesus der Kopf im Himmel ist. Aber als Einzelkämpfer, meine Lieben, besteht wie bei einem menschlichen Körper die Gefahr, dass wir zum Krebsgeschwür werden. Und das kann nicht jeder Körper überleben. Und damit es nicht so weit kommt und der ganze Leib leiden muss, gibt es ein wichtiges Gegenmittel, meint Paulus. Und ich lese jetzt weiter in Vers 3, also angefangen hat er, tut nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht und jetzt sogar, sondern dass in Demut einer den anderen höher achte als sich selbst. Dass in Demut einer den anderen höher achte als sich selbst. Heißt das auf jeden Fall jetzt, dass ich das Verhalten der Schwester oder des Bruders, egal wie er sich benimmt, gut heißen soll? Na, das heißt es bestimmt nicht. Es wäre absolut lieblos, wo man einen schlechten Charakter von unserer Schwester, von unserem Bruder gut heißt und bejaht oder sogar fördert. Für mich bedeutet das viel mehr, dass ich mich dem anderen zulieb zurücknehmen soll. Und zuerst einmal auf das schauen, was dem anderen hilft. Den anderen so respektieren, wie er ist, mit all seinen Vorzügen, aber auch mit seinen Schwächen. und auch die Meinung von anderen zulassen. Nicht mit der eigenen Meinung immer drüber fahren und den anderen wirklich ernst nehmen. Paulus bringt das in Römerbrief sehr schön zum Ausdruck im Kapitel 12. Und ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung, weil sie das besonders deutlich hervorbringt, was damit gemeint ist. Im Römerbrief 12, Kapitel 10, da steht: Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Ich möchte es nochmal lesen. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Wenn wir so miteinander umgehen, wird so manche Unstimmigkeit jetzt gar nicht aufkommen. Viele von den mir bekannten Geschwistern, die können wirklich sehr liebevoll mit anderen Menschen umgehen. Und manche sind am besten Weg dazu. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin überzeugt, dass der Herr Jesus den Umgang miteinander segnet. Und wenn wir so aufeinander zugehen, da wird der Herr Jesus geehrt. Und dort, wo der Herr Jesus geehrt wird, da ist Wachstum möglich. Und das funktioniert auch in der Familie. Unsere Tochter und unser Schwiegersohn, die haben sich diesen Vers in die Eheringe eingravieren lassen. Dass einer in Demut den anderen höher achte als sich selbst. Sie sind deshalb aber noch nicht das perfekte Ehepaar. Aber sie arbeiten ehrlich dran, miteinander zu reifen. Im Grunde geht es um Respekt. Um Respekt dem anderen gegenüber. Dadurch wird Einheit in der Ehe, aber auch in der Gemeinde Jesu möglich. Und Einheit ist wie eine Wagenburg gegen die Angriffe Satans. Wisst ihr, was eine Wagenburg ist? Wer Karl May gesehen hat, weiß, die Siedler haben sich, wenn die Indianer gekommen sind, mit ihren Wegen so zusammengestellt, dass die Indianer die Siedler nicht angreifen haben können. Wagen an Wagen, da ist kein Indianer und kein Pferd reingekommen. Also Einheit ist wie eine Wagenburg gegen die Angriffe Satans. Demütig vom anderen höher zu denken als von sich selbst. Der Gedanke klingt super, oder? Wenn sich der andere daran haltet. Aber gilt es für mich auch? Oder für euch auch? Ja. Für jeden Einzelnen von uns, weil uns Jesus das vorgelebt hat. Und an die Tatsache erinnert Paulus die Philipper in den nächsten Versen. Und ich lese jetzt Vers 5 bis 8 im Anschluss an unseren Predigtext. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden wurde. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Er machte sich selbst zu nichts. Er nahm Knechtsgestalt an. Er erniedrigt sich selber und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Paulus argumentiert unmissverständlich. Wir sollen unserer Herzenshaltung demütig werden und uns den Plänen Gottes mit uns unterstellen, weil Jesus uns das schon vorgelebt hat. Und Paulus erinnert daran, die Gemeinde und uns, dass Jesus alles für uns getan hat. aus Liebe. Aus Liebe zu dir und aus Liebe zu mir. Und ich glaube, das ist der Hauptgrund für die Freude, die Paulus im ganzen Philipperbrief ausdrückt. Und wenn wir von Jesus lernen und annehmen, dann hat das ungeahnte Konsequenzen für unser geistliches Leben. Probier es aus. Es lohnt sich. Es gibt viele Bestätigungen in der Bibel dafür. Und eine möchte ich vorlesen aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 18. Da steht, wir alle schauen mit aufgedecktem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, den Geist, geschieht. Also indem wir auf den Herrn Jesus schauen, werden wir verändert. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit steht in dem Vers, auf die Weise wird unser Leben dem Vorbild Jesus immer ähnlicher. Meine Lieben, das ist praktische Heiligung, wie sie in 2. Korinther, im 1. Thessalonicher, im 1. Petrus und in vielen anderen Bibelstellen angeführt wird. Weil da ist im Herzen immer weniger Platz für die auch so verlockenden Dinge in der Welt. Da wird unser Leben verändert. Und zwar so, dass die Umwelt auf uns aufmerksam wird. Und vielleicht sogar auf den Herrn Jesus. Gemeinsam dienen. Warum soll man das tun? Ganz einfach. Weil Jesus sich Gemeinde so gedacht hat. Wie schon erwähnt, Paulus vergleicht die Gemeinde mit einem Körper und sinngemäß schreibt er, die Gemeinde funktioniert ähnlich wie ein Körper. So wie der Körper aus vielen Teilen besteht, besteht die Gemeinde aus vielen Teilen. Aber jeder von den Teilen, obwohl es ein ganzer einzelner Körper ist, hat eine besondere Aufgabe. So wie die Piccolo-Flöte in unserem Orchester. Und genauso wie wir sind, so unterschiedlich wie wir sind, wir sind durch die Verbindung mit Jesus ein Leib, ein homogener Leib. Und in den Leib hat jeder eine Aufgabe. Und wir sind aufeinander angewiesen. Denkt euch an einen Körper, wo der drum krank ist, wo der Nieren wehtut, wer Stein drinnen ist. Der ganze Körper leidet. Und wenn ein Geschwister bei uns krank ist, wo es ihm gar nicht gut geht, na, die ganze Gemeinde leidet drunter. Oder denkt euch einmal, wenn ein Glied fällt, und ein Körper ohne Fuß zurechtkommen muss. Da müssen andere Teile Funktionen mit übernehmen, für die es gar nicht geschaffen worden sind. Der Körper funktioniert, aber mehr schlecht wie recht. Jesus ist der Kopf. Und wir sind ein homogener Körper. Aber wie beim Körper schafft der Kopf an. Nicht die Zelle sagt, jetzt werde ich das oder das machen. Der Kopf sagt zur Zelle, tu das und das. Und die Zelle tut. Wie Jesus nur selber auf der Erde war, hat er selber gehandelt. Jetzt ist er im Himmel. Wir sind verbunden mit ihm im Himmel. Aber da auf der Erde sind wir seine Hände. Wir sind seine Füße. Wir sind sein Mund. Wir sind seine Ohren. Und wenn Jesus der einzige Grund ist für unsere Gemeinschaft, und wenn Jesus zum Dienst am anderen und zum gemeinsamen Gebet auffordert, dann habe ich jetzt kein Argument mehr für euch, warum man das nicht tun soll. Warum man nicht miteinander füreinander beten und dienen sollen. Und das nicht nur am Sonntag oder zu einem besonderen Anlass. Nein, jeden Tag. Wie oft rufst du am Mittwoch einen Bruder, eine Schwester an, das du gar nicht ausstehen kannst und sagst, ich bete für dich. Mir ist klar, das schaut ein bisschen nach Idealbild aus, Realität in manchen Gemeinden schaut anders aus. Weil als Nachkomme von Adam kommen wir nicht mit ihrer Herzenshaltung auf die Welt. Wir können zwar unsere Einstellung ändern, aber das passiert alles nur im Kopf. Das ändert uns nicht wirklich. Ändern kann uns nur die Herzenshaltung, die Neiche. Und die müssen wir uns von Gott schenken lassen. Und Gott schenkt gern, wenn wir ihn darum bitten. Und an das erinnert Paulus die Gemeinde in Philippi an der nächsten Verse, in Vers 13. Da schreibt er, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen auch als das Wirken, zu seinem Wohlgefallen. Gott selber schenkt das Wollen und das Können. Und Jesus hat uns alles schon vorgelebt. Wir brauchen nur mehr Gott bitten, so schwierig das er ist, und dann Jesus in seine Fußspuren nachgehen. Und das ist Wachstum, jeden Tag ein Stück mehr, bis wir vollendet werden sind, wenn wir einmal von Herrn Jesus stehen. Gemeinsam beten und dienen, das ist es, was Paulus mit Freude erfüllt. Gemeinsam beten und dienen, das ist für uns Christen ein Vorrecht. Weil Jesus es will, damit er uns dadurch mehr und mehr segnen kann. So erfüllt meine Freude, schreibt Paulus, und setzt noch eins drauf. Das fordert Paulus damals wie heute von uns Christen, in allen Gemeinden Jesu, in der Hetzendorfer Straße, aber auch in der Mollertgasse. Amen.